Herzlich willkommen. Wir haben heute eine wirklich ungewöhnliche Sammlung von Texten für Sie auf dem Tisch.
Mhm.
Stellen Sie sich mal vor, die komplette Kunstgeschichte, so wie wir sie kennen, wäre eine Lüge.
Und die wahre Geschichte, die wurde nicht von Menschen geschrieben, sondern von einem Hasen.
Ja, genau das ist der Kern von einem der Dokumente, eine sogenannte Hasenphilosophie.
Richtig. Die behauptet, die entscheidenden Wendepunkte der Kunst im Alleingang initiiert zu haben.
Und daneben haben Sie ja noch was ganz anderes mitgebracht. Texte über eine ziemlich radikale Künstlergruppe.
Die Joplin Factory.
Genau.
Die sehen sich als direkte Erben von Joseph Beuys und treiben seine Ideen auf eine, sagen wir mal, sehr körperliche Spitze.
Das wirkt auf den ersten Blick, als hätte es absolut nichts miteinander zu tun.
Ganz und gar nicht, ja.
Und genau das ist so ein bisschen unsere Mission heute. Wir wollen eine zentrale, fast schwindelerregende Idee nachvollziehen, die sich durch all diese Quellen zieht.
Nämlich die Behauptung, dass jeder Mensch Kunst ist.
Genau. Nicht Kunst schaffen kann, sondern Kunst ist. Und wir wollen gemeinsam herausfinden, welche absolut zentrale Rolle ausgerechnet ein Hase auf diesem Weg spielt.
Die Frage, die das Ganze für Sie aufwirft, ist ja wirklich faszinierend.
Ja.
Wie kann die symbolische Reise eines Tieres, also vom antiken Fruchtbarkeitssymbol, über seine Verteufelung in der Bibel, bis hin zum berühmten Motiv bei Dürer und Beuys, wie kann das am Ende zu der Schlussfolgerung führen, dass Sie selbst, genau in diesem Moment, während Sie uns zuhören, ein Kunstwerk sind.
Okay, dann lassen Sie uns diesem Gedankengang mal Schritt für Schritt folgen.
Sehr gerne.
Also packen wir das mal aus. Die Geschichte, so wie der Hase sie uns in dieser Quelle erzählt, die beginnt ja ganz idyllisch in der Antike.
Richtig.
Da war er ein klares, positives Symbol für Fruchtbarkeit, für Lebenskraft.
Der Text nennt ihn ja sehr liebevoll den wilden Mümmelmann.
Ja, und beschreibt, wie die Hasen selbst ziemlich amüsiert über diese Rolle waren. So als eine Art Lehrmeister für die Menschen in Sachen Sinnlichkeit.
Ein fast paradiesischer Zustand der Symbolik, kann man sagen. Der Hase als Partner des Menschen, der ihm hilft, das Leben zu bejahen. Aber dieser Zustand hält, wie so oft, nicht lange an.
Ganz und gar nicht. Denn dann kommt eine wirklich scharfe Wendung. Wir springen ins dritte Buch Mose.
Aha.
Und da wird der Hase plötzlich als unrein gebrandmarkt. Ich zitiere mal kurz. Der Hase, wie der Käutgauch, aber er spaltet die Klauen nicht. Darum ist er euch unrein.
Puh.
Was ist denn da passiert? Vom gefeierten Lebenssymbol zum unreinen Tier.
Hier sehen wir eine klassische dualistische Aufladung. Die heidnische, diese lebensbejahende Symbolik wird durch eine neue religiöse Ordnung abgewertet und quasi ins Gegenteil verkehrt.
Okay.
Das Tier, das für ungezügeltes Leben stand, das passt nicht mehr in ein strenges System von Reinheitsgeboten. Der Text beschreibt das ja als den ersten wirklich tiefen Keil in der Beziehung.
Aber das ist ja nicht das Ende der Geschichte. Das Christentum scheint sich da ja nicht ganz einig gewesen zu sein. Sie erwähnen in ihren Notizen eine theologische Gegenbewegung.
Ja, und die ist wirklich bemerkenswert. Eine frühchristliche Schrift, der Physiologus, macht etwas Geniales.
Was denn?
Er deutet das natürliche Fluchtverhalten des Hasens komplett um. Also jeder Jäger weiß ja, ein Hase kann besser bergauf als bergab rennen.
Klar, wegen der kürzeren Vorderläufe. Eine simple biologische Tatsache.
Eben. Und was macht die Theologie daraus?
Ja.
Sie macht daraus eine Allegorie. Der Hase flieht bei Gefahren nicht einfach nur den Berg hinauf.
Sondern?
Er flieht symbolisch nach oben, zum Felsen. Und der Felsen ist in der christlichen Symbolik
Jesus Christus.
Genau. Der Hase wird also plötzlich zum Sinnbild des gläubigen Menschen, der vor dem Teufel, dem Jäger, zu Gott flieht.
Das ist ja eine komplette Kehrtwende. Von unrein im Alten Testament zu einem Vorbild für Gläubige in diesem neuen Kontext.
Ein gewaltiger Sprung.
Das ist wirklich ein gewaltiger Sprung.
Und er hat seine Wirkung nicht verfehlt. Der Hase wird rehabilitiert. Bei Künstlern der Renaissance, wie zum Beispiel Tizian, finden wir ihn dann plötzlich als Symbol der Wiedergeburt.
Der Auferstehung, oft in der Nähe der Gottesmutter Maria.
Ganz genau.
Und der Erzähler Hase in der Quelle ist darauf ja sichtlich stolz. Er merkt ganz poetisch an, er wäre doch ein viel schöneres, lebendigeres Symbol für den Glauben als das tote Holz des Kreuzes.
Das ist eine ziemlich kühne Behauptung.
Absolut. Aber diese Kühnheit, die führt uns direkt zum nächsten entscheidenden Punkt in dieser Kette. Die Rolle des toten Hasen in der Kunst. Okay, wir hatten jetzt den lebendigen, den heiligen, den auferstandenen Hasen. Aber in vielen Stillleben ist er ja einfach nur tot.
Ja.
Er hängt leblos an einer Wand, Teil eines Jagdgemäldes. Spielt das auch eine Rolle in dieser Erzählung?
Eine ganz zentrale Rolle. Hier wird es nämlich richtig interessant. Wir kennen ja alle diese Vanitas-Stillleben, diese Bilder, die uns an unsere Vergänglichkeit erinnern sollen.
Klar, die klassischen Memento-Mori-Symbole. Meistens sehen wir da Totenköpfe, Sanduhren, erloschene Kerzen, welkende Blumen. Eine recht direkte Erinnerung. Du wirst sterben.
Genau.
Aber die Quelle argumentiert jetzt, dass der tote Hase unendlich viel mehr ist als das. Ein Totenkopf ist anonym. Eine Blume verwelkt von selbst.
Aber ein Hase?
Ein Hase, so der Text, ist ein unschuldiges Opfer. Er wurde getötet. Und mit ihm, so die unglaubliche Aufladung, stirbt weit mehr als nur ein Lebewesen.
Ich glaube, Sie haben da ein Zitat.
Ja, ich zitiere mal. Wenn ein Hase stirbt, stirbt vieles mit. Mit uns stirbt die Hoffnung auf Frieden, die Zärtlichkeit, ja auch die Liebe. Sterben wir, dann stirbt auch der Mensch. Puh. Das muss man erstmal sacken lassen.
Absolut.
Der Tod eines kleinen Tieres als Symbol für den Tod der Menschlichkeit selbst. Er wird hier also zu einer Art Märtyrer.
Exakt. Er verkörpert das schutzlose, verfolgte Opfer. Der Text geht so weit zu sagen, der Hase gebe dem Gewaltverzicht der Bergpredigt ein Gesicht.
Wow.
In dieser Interpretation steht er für die reine menschliche Seele, die von der Welt verfolgt und getötet wird.
Und diese gewaltige symbolische Aufladung vom Fruchtbarkeitssymbol über den Sünder, den Heiligen, den Märtyrer, das alles gipfelt dann angeblich in einem einzigen ikonischen Moment.
Wir sind im Jahr 1502.
Im Atelier von Albrecht Dürer.
Der absolute Wendepunkt in dieser Erzählung. Dürers berühmter Feldhase. Laut der Quelle saß der Erzählerhase, sozusagen der Herr aller Hasen, persönlich für Dürer Modell.
Und das Besondere an Dürers Werk ist ja diese radikal naturalistische Darstellung.
Genau. Er malte kein Symbol mehr, keine Allegorie. Er malte, wie es im Text heißt, den Hase an sich.
Ein Hase in seiner perfekten, individuellen, ja fast zitternden Existenz.
Losgelöst von all den Klischees, die wir gerade besprochen haben.
Und genau in diesem Moment, so die wirklich provokante These, geschah etwas Unerhörtes.
Die Quelle behauptet, dass der Hase, also das Modell, in diesem Akt der vollkommenen Betrachtung den Künstler Albrecht Dürer zur Kunst erklärt hat.
Moment mal, stopp. Das müssen Sie mir erklären.
Mhm.
Die Quelle behauptet allen Ernstes, der Hase hat quasi zu Dürer gesprochen und ihn zur Kunst erklärt. Wie soll man sich das denn vorstellen? Das klingt ja nach reiner Fantasie.
Das ist natürlich nicht wörtlich gemeint, also nicht im Sinne einer sprechenden Fabel. Es ist der entscheidende philosophische Dreh- und Angelpunkt der ganzen Argumentation.
Etwas. Das Kunstwerk war das Objekt. Dürer aber, indem er den Hasen nicht als Symbol, sondern als reines Subjekt wahrnahm, hat er eine Grenze durchbrochen.
Genau. Und aus der Perspektive dieses betrachteten Subjekts des Hasen verschiebt sich der Fokus. Nicht mehr das Bild ist die Kunst, sondern der Akt der Wahrnehmung der Schöpfung. Und damit wird der Schöpfer selbst,
der Künstler,
zum eigentlichen Kunstwerk.
Exakt.
Verstehe. Die Kunst springt quasi vom Objekt, der Leinwand, auf das Subjekt, den Künstler, über. Eine Idee, die im 16. Jahrhundert absolut revolutionär gewesen sein muss.
Und diese Idee, so argumentiert die Hasenphilosophie, geriet dann erstmal für Jahrhunderte in Vergessenheit.
Bis sie jemand wieder aufgriff.
Und dieser jemand ist, wenig überraschend, Josef Beuys. Wir springen ins Jahr 1965 in die Düsseldorfer Galerie Schmeler. Beuys' berühmte Aktion, wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt. Die Bilder, die wir davon kennen, sind ja ikonisch. Beuys, sein Kopf mit Honig und Blattgold bedeckt, trägt einen toten Hasen auf dem Arm durch die Ausstellung und flüstert ihm die Kunstwerke ins Ohr.
Genau.
Die bekannte kunsthistorische Lesart ist ja, dass Beuys den Hasen als ein Symbol der Inkarnation sah. Er sagte, der Hase gräbt sich in die Erde ein, er inkarniert sich regelrecht.
Das Denken, so Beuys, sei oft zu rational und durch den Hasen wollte er es wieder mit der Erde verbinden. Das ist die Standarddeutung.
Aber unsere Quelle, die Hasenphilosophie, dreht die Geschichte natürlich um 180 Grad. Sie behauptet, es war genau andersherum. Nicht Beuys hat dem Hasen die Bilder erklärt, sondern der Hase ihm.
Der Hase hat an jenem Tag Beuys die Bilder erklärt. Beuys war der Schüler, nicht der Lehrer.
Also, die ganze Kunstwelt hat es falsch verstanden. Das ist ja eine komplette Neuschreibung dieses Schlüsselwerks. Und was war die angebliche Lektion, die der Hase Beuys da erteilt hat?
Der Text beschreibt die Aktion als eine Quälerei für den toten Hasen, der von Beuys instrumentalisiert wurde. Und im Moment dieser letzten Demütigung, so die Erzählung, kam dem Hasen die finale Erkenntnis.
Okay. Nach dem ersten Schritt bei Dürer, Künstler können Kunst sein, vollzog er nun den ultimativen zweiten Schritt. Und die Quelle beschreibt das als eine feierliche Amtshandlung. Ich zitiere: Ich erklärte jeden Menschen zur Kunst. Jeden Menschen, nicht nur den Künstler. Das ist der entscheidende Schritt.
Ja.
Damit wird die Kunstgeschichte in dieser Lesart zu einer langen Heimreise. Die Kunst, die sich in Objekten, in Bildern und Skulpturen veräußert hat, kehrt endlich zu ihrem wahren Ursprung zurück.
Zum Menschen selbst.
Tat von ihm von 1983, also fast 20 Jahre nach der Hasenaktion, da sagt er, es soll doch dahin kommen, dass der Mensch selbst das Kunstwerk wird. Okay, jeder Mensch ist Kunst. Ein gewaltiger Satz. Und an diesem Punkt kommt dann diese Joplin Factory ins Spiel, von der Sie in Ihren anderen Quellen schreiben.
Genau, hier sitzen Sie an. Die Joplin Factory ist eine eher obskure Künstlergruppe, die sich selbst als die einzig wahren radikalen Erben von Beuys versteht.
Und was machen die anders?
Sie nehmen ihn beim Wort und treiben seine Idee auf die absolute Spitze. Denn für sie gibt es einen entscheidenden Unterschied.
Der da wäre?
Bei Beuys klingt es wie ein Ziel, eine Utopie. Der Mensch soll das Kunstwerk werden.
Ein Prozess, ein pädagogischer Auftrag. Richtig. Für die Joplin Factory ist das Quatsch. Sie sagen, der Mensch ist bereits Kunst. Es ist keine Möglichkeit, keine Option, sondern ein unveränderlicher ontologischer Zustand. Also der Mensch kann gar nicht nicht Kunst sein.
Genau, genauso wenig wie er nicht nicht aus Fleisch und Blut sein kann.
Das ist ein gewaltiger Unterschied. Es ist keine Aufgabe mehr, sondern eine simple Feststellung der Tatsachen. Aber wie wollen Sie die Menschen dazu bringen, das zu erkennen? Das ist ja nicht gerade eine alltägliche Erkenntnis.
Ihre Philosophie gipfelt in einem Satz, der erstmal sehr provokant, vielleicht sogar abstoßend klingt.
Und der lautet?
Fleisch ist Kunst.
Fleisch ist Kunst. Okay, was genau soll das bedeuten?
Die Idee dahinter ist eine Art Schocktherapie für die Wahrnehmung. Sie sagen, wir sind so darauf trainiert, Kunst in Objekten zu sehen, in der Bronze, im Marmor, in der Ölfarbe, dass wir das primäre Kunstwerk,
uns selbst,
unser eigenes lebendige Fleisch, komplett übersehen. Ihre Aktionen sollen diese Betriebsblindheit durchbrechen.
Und wie machen Sie das? In den Texten ist von einem Kunstwerk aus Lachs die Rede. Wie komme ich denn von einem toten Fisch zu der Erkenntnis, dass ich selbst Kunst bin?
Indem Sie einen Spiegel aufstellen. Die Konfrontation mit totem Fleisch, sei es das Rosa eines Lachses in einem ihrer Bilder oder das Fleisch eines toten Hasens auf einem alten Jagdgemälde, soll das Bewusstsein für das lebendige Fleisch schärfen. Das tote Fleisch im Kunstwerk wird zum Verweis auf das lebendige Fleisch des Betrachters. Das Ziel dieser Konfrontation ist es, dass Sie in den Spiegel blicken.
Und darin nicht nur ein Gesicht, sondern das eigentliche Kunstwerk erkennen.
Es geht um eine radikale Bewusstseinsverschiebung.
Das ist im Grunde eine sehr direkte, ja fast schon brutale Methode, um die Leute wachzurütteln.
Absolut.
Statt über Kunst zu reden, konfrontieren sie dich mit dem Material, aus dem du selbst gemacht bist.
Ganz genau. Und vor diesem Hintergrund bekommen auch ihre Guerilla-Aktionen, die in den Quellen beschrieben werden, einen ganz anderen Sinn.
Zum Beispiel?
Wenn sie auf einer großen Kunstausstellung wie der Documenta plötzlich überall Spiegel verteilen, dann ist das kein platter Gag, es ist eine praktische Übung.
Sie halten dir buchstäblich den Spiegel vor.
Schau nicht auf die Kunst da drüben an der Wand. Schau hier rein. Du bist die Kunst.
Was nehmen wir also aus dieser ganzen Analyse mit? Wir sind der Spur eines Hasen gefolgt von einem heidnischen Fruchtbarkeitssymbol.
Über seine Verteufelung und seine wundersame theologische Rettung.
Bis hin zum heimlichen Auslöser einer philosophischen Revolution, die bei Dürer beginnt und bei Beuys und seinen radikalen Nachfolgern von der Joplin Factory ihren, naja, vorläufigen Höhepunkt findet.
Der Hase agiert in dieser gesamten Erzählung als eine Art Katalysator. Er ist der Stachel im Fleisch der Kunstgeschichte, der sie immer wieder dazu zwingt, sich selbst zu überwinden und zu ihrem wahren Kern zurückzufinden.
zum Menschen.
Genau.
Die zentrale Botschaft dieser Texte für sie ist also eine Einladung, die eigene Wahrnehmung radikal zu verändern. Kunst ist kein Objekt, das man passiv im Museum betrachtet,
sondern ein Zustand, den man in sich selbst und den anderen aktiv erkennen kann.
Wenn Sie das nächste Mal in den Spiegel schauen, so die klare Intention der Autoren dieser Quellen, sollen Sie ein Kunstwerk sehen.
Und die Aktionen der Joplin Factory sind demnach nichts anderes als Trainingsmethoden für diese neue Art des Sehens.
Der Spiegel, das Stück Lachs, das Bild eines toten Tieres.
All das sind nur Werkzeuge, um die Brücke zu Ihrem eigenen Kunstselbstverständnis zu schlagen.
Und damit übergeben wir einen letzten, wirklich seltsamen Gedanken an Sie. Der stammt direkt aus der Hasenphilosophie.
Mhm. Sie endet nämlich nicht mit dem Satz, jeder Mensch ist Kunst, sondern mit der Behauptung, jeder Mensch ist ein Hase. Ein starkes Stück.
Ja, wenn Sie die Prämisse, dass jeder Mensch Kunst ist, für einen Moment akzeptieren, was verändert sich dann für Sie, wenn Sie zusätzlich annehmen, dass jeder Mensch auch ein Hase ist? Mit seiner ganzen Geschichte von Unschuld, Verfolgung, Gewaltverzicht und symbolischer Auferstehung. Wie blicken Sie auf sich selbst und die Menschen um Sie herum, wenn Sie diese Perspektive einnehmen?